Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, ich grüße Sie ganz herzlich zur ersten Ausgabe des Medienmagazins 2012. Und gleich hat mich auch mein CD-Player so mal wieder rhythmisch verlassen. Aber die Samples sind gut geladen hier bei Radio 1, was die Musik betrifft. Und Sie werden gleich hören, was ich vorbereitet habe. Natürlich zum aktuellen Interview der Woche der Aufreger Christian Wulff bei ARD und ZDF. Außerdem zur Programmreform von Arte. Dann hören Sie das traditionelle Neujahrsgespräch mit der RBB. Intendantin Dagmar Reim und auch traditionelle TV-Abgänge des Jahres. Ich wollte Ihnen ja eigentlich gar nicht verheimlichen, was der Bundespräsident, als er noch nicht Bundespräsident war, oder war er da schon Bundespräsident? Ich glaube doch, am 18.09.2010, da war er Bundespräsident, im Medienmagazin gesagt hat.
Nach dem Prinzip, dass alles rauskommt, habe ich eigentlich immer gearbeitet, auch schon als Ministerpräsident, dass ich immer bei Aktenvermerken, bei Anweisungen, bei Hinterfragung immer daran gedacht habe, morgen kann das Thema im Landtagsausschuss sein, morgen kann das Thema in der Zeitung sein. Das erleichtert das Arbeiten, dass man grundsätzlich transparent arbeitet. Es gibt ja auch heute weitgehende Akteneinsichtsrechte. Schwierig ist für einen Politiker, wenn die Nachricht vermengt wird mit Kommentierungen, mit Häme, mit unvoreingenommener auch Stellungnahme oder Voreingenommenheit desjenigen, der berichtet, wäre besser ausgedrückt. Das beschäftigt einen schon und manchmal ärgert einen, dass nicht nachgefragt wurde, dass zum Teil sogar dementiert wurde, es trotzdem gesendet wird, was falsch ist und dass sich dazu dann wieder welche einlassen. Also manchmal gibt es eine Sache, die gibt es gar nicht, aber es gibt 5 Stellungnahmen dazu, dass es das aber gar nicht gibt und das hört dann keinen mehr.
Ja, gut, dass in dieser Möglichkeit ARD und ZDF hatten zur Nachfrage. Ich fragte wiederum bei der ARD nach zu den Umständen des Interviews und da natürlich, weil er am dichtesten dran war, den Interviewer im Studio selbst, im ARD-Hauptstadtstudio Ulrich Deppendorf. Er ist dort nicht nur der Leiter, sondern auch der Präsentator der Sendung Bericht aus Berlin und hatte zusammen mit Bettina Schausten also die Ehre, den Bundespräsidenten in dieser Woche am 4. Januar zu interviewen. Und ich fragte Ulrich Deppendorf, wie das Interview eigentlich zustande gekommen sei, ob der Bundespräsident bei ihm angerufen hätte.
Nein, so war es nicht, sondern die ARD hat schon ganz kurz nach den ersten Berichten um ein Interview nachgefragt für das Format Farbe bekennen mit Thomas Baumann und mir zusammen. Nach einer kurzen Überlegungsphase wurde uns dann vom Bundespräsidialamt mitgeteilt, in dieser Woche nicht. So, wir haben es jede Woche wieder erneuert. Das Gleiche haben die Kollegen vom ZDF getan, für was nun? Aber auch da immer mit abschlägigen Bescheid. Und dann am 4. Januar morgens, kurz vor 10, hat das Bundespräsidialamt angerufen und hat gesagt, der Bundespräsident wäre jetzt in der Tat bereit, ein Interview zu geben. Würde es allerdings mit ARD und ZDF gemeinsam machen wollen. Und daraufhin haben sich ARD und ZDF kurz verständigt und dann haben wir gesagt, das machen wir. Dann war die Bedingung, wir sollten in das Schloss Bellevue kommen mit dem Interview, es auch dort aufzeichnen. Das haben ich und Bettina Schausten dezidiert abgelehnt. Wir haben gesagt, der Präsident muss zu uns kommen, wir kommen nicht zum Präsidenten. Nach kurzer Überlegungsphase hat der Bundespräsident dem zugestimmt.
Das ist insofern interessant. Vor 20 Jahren als Frühmoderator hatte ich mal ganz naiv eine Anfrage gestellt, ob man den damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker nicht per Telefon in die Morgensendung schalten könne. Und da sagte man mir, es geht überhaupt nicht. Ein Bundespräsident lässt sich erstens nicht per Telefon interviewen, spricht auch per Telefon nicht mit Journalisten, sondern wenn dann in würdiger Atmosphäre im Schloss Bellevue. Warum glaubten Sie, dass Sie so hoch pokern können, dass Christian Wulff hierher kommt? Weil es ist doch eigentlich gegen das Protokoll, oder?
Ob das gegen Protokoll ist, er war schon mal hier. Er hat als Bundespräsident auch schon mal ein Interview.
Das war kurz nach der Wahl.
Kurz nach der Wahl gegeben. Es hat dann ein Interview gegeben, was ich mit ihm in der Tat mal im Schloss Bellevue gemacht habe. Nur ein kurzes nach seiner Rede am 3. Oktober zu Integrationsfragen. Wir haben halt gesagt, es geht hier auch um Pressefragen. Es geht um private Geschichten und das müsse er überlegen, wenn er das im Amt machen will, ist das sein Bier. Wir möchten das gerne bei uns machen und wir würden das als die richtige Form ansehen. Und darauf ist er eingestiegen, dann ohne große Diskussion.
Interessant auch, dass die kommerziellen Fernsehsender von ihm nicht erwünscht waren, obwohl er in einem Medienmagazin-Interview vor 2 Jahren gesagt hat, dass zum Beispiel N24 sehr wichtige Aufgaben leisten würde bei der Bewältigung der Meinungsvielfalt und so weiter und so fort.
Ich lege schon Wert darauf, dass es eine ganz große Bandbreite an Informationen gibt und nicht nur durch die öffentlich-rechtlichen Anstalten, sondern auch durch private Rundfunk- und Fernsehanstalten.
Was wissen Sie darüber, dass hier möglicherweise ARD und ZDF als alleinige Interviewer in Frage kamen?
Das müssen Sie den Präsidenten fragen oder seine Umgebung.
Das war nicht Gesprächsthema?
Nein, überhaupt nicht Gesprächsthema. Ich hatte den Eindruck, in der Tat, dadurch, dass wir ja permanent nachgefragt haben, wir würden ein Interview gerne mit Ihnen machen zu den und den Themen, er immer abgelehnt hat, dass er dann gesagt hat, okay, ich nehme die beiden, sicherlich auch, das will ich gar nicht ausschließen, weil er auch geahnt hat, dass er da die höchste Zuschauerakzeptanz hat. Es waren ja immerhin 11,5 Millionen, die das sich angeschaut haben. Ich gehe davon aus, auch N24 und andere Sender haben angefragt. Er hat sich dann dafür entschieden, warum im Endeffekt, so müssen Sie den Präsidenten selber fragen.
Das ist wahrscheinlich jetzt nicht möglich, aber interessant ist zumindest, dass er offenbar sich für diese Variante entschieden hat, trotz der Proteste der Kommerziellen. Ist das für Sie ein Problem gewesen in der Vorbereitung der Sendung? Sie haben ja dann ausschnittsweise vor der Sperrfrist eigentlich noch Ausschnitte den kommerziellen Medien und auch den Printmedien zur Verfügung gestellt unter ziemlich hohem Zeitdruck.
Ja, wir haben dann gesagt, wir stellen das zur Verfügung, Ausschnitte. Ich glaube, man wird auch eines lernen müssen aus diesem ganzen Komplex, was Sperrfristen angeht, ob sie in diesem Medienzeitalter, in dem wir jetzt leben, noch so auch eingehalten werden können. Es wurde ja sogar, wie auch immer, schon vorher in Netzwerk Politik eine Tonwiedergabe gegeben. Wie gesagt, wir haben die Ausschnitte gegeben und haben dann es halt ausgestrahlt ab beide 20.15 Uhr. Ja, das war die Ausgangslage.
Kommen wir mal zu dem eigentlichen Aufreger des 21-minütigen Interviews. Das war die Stelle, als nachgefragt wurde, was denn tatsächlich auf die Mailbox gesprochen wurde, ob es eine Verhinderung war oder nur ein Aufschub einer bestimmten Veröffentlichung. Ist das für Sie erstmal ein ungewöhnlicher Vorgang aus der Beobachtung der Bundespräsidenten und der ganzen Protokolle, dass man als Bundespräsident tatsächlich selbst zum Hörer greift und einen Chefredakteur anruft? Oder ist das im Handyzeitalter anders als bei Richard von Weizsäcker, wo man also die Auskunft ja bekam, Telefonate mit Journalisten führt der Bundespräsident nicht selbst?
Also ich glaube, es war schon und ist ungewöhnlich, dass ein Bundespräsident, in welcher Stimmung er auch gewesen ist, selbst zum Hörer greift und dann einen Chefredakteur anruft und ihm jetzt nicht konkret bittet, das Interview oder nicht auffordert oder sagt, das Interview darf nicht gesendet werden oder die Recherche darf nicht verbreitet werden, sondern um Aufschub bittet, dann allerdings in der Tat mit Strafantrag und Strafanzeige droht und mit Bruch der Verbindung zum Springer-Konzern. Das mag möglicherweise menschlich verständlich sein, aber ich sage mal, das macht ein Bundespräsident nicht.
Er hat also sozusagen die Würde des Amtes selbst verletzt, kann man das so sagen?
Ich glaube, er hat die Personenführung eines Amtes, die hat er verletzt. Also im Prinzip sich selbst, sein Ansehen, seine Glaubwürdigkeit. Und das ist, glaube ich, auch jetzt ein Problem. Es wurde ja immer gesagt, na, hat er da Artikel, den Grundgesetzartikel auf Pressefreiheit verletzt, weil er verboten hat. Das Wort Verbot taucht nicht auf. Und Nikolaus Blome, der Chef hier des Hauptstadtbüros der Bildzeitung, hat ja auch in einem Interview des Deutschlandfunks gesagt, ja, es war dann Geschmacksfrage, wie man das einschätzt. Wir hatten schon den Eindruck, ich sage mal, in Kenntnis dieser Geschichte und dieses Gespräches haben beide recht. Er hat dezidiert nicht verboten, aber er hat den Eindruck erweckt, Freunde, ich komme jetzt hier mit schwerem Geschütz, hätte eigentlich wissen müssen, dass die Journalisten davon nicht abhalten lassen.
Sie kennen den ganzen Text dieses Mailbox-Anrufes. Ging es wirklich nur um den Hauskredit in diesem Anruf oder ist das, was er, Christian Wolff, der Bundespräsident, in Ihrem Interview gesagt hat, auch mit den Fantasien im Internet gemeint gewesen, die möglicherweise nicht mehr Fantasien sind, sondern vielleicht so zumindest einige Hauptstadtkorrespondenten auch der Printmedien in den Schubladen haben bereits?
Also so wie ich es verstanden habe, geht es hier um die Fragen des Hauskredits. Um die Art der Recherche der Bild-Zeitungskollegen, so wie er sie gesehen hat, in Sachen Gerkens vor Ort und dann natürlich im Hinblick auf die Fragen, die dann da gekommen sind. Das muss ihn wohl massiv aufgeregt haben. Und die Tatsache, das erwähnt er auch in dem Gespräch, dass er hier im Ausland ist, zwischen einem Termin hin und her pendeln muss und da nochmal bittet, einmal war er schon verschoben worden, nochmal bittet aufzuschieben, dann könne man sich ja miteinander reden, auch wie wir Krieg führen. Das fällt natürlich.
Gibt es eine Geschichte hinter der Geschichte, also die von Christian Wulff als Fantasien im Internet möglicherweise geeignet sind, ihn zu erpressen?
Ich kenne sie nicht. Es gibt viel Gerüchte, es gibt nichts an Beweisen, gar nichts. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass andere Blätter da etwas haben, was angebliche Fantasien angeht. Ich glaube, das Kapitel können wir beenden.
Dieter Bonka ist ja ein sehr seriöser Journalist, der Berlin-Korrespondent der Leipziger Volkszeitung. War da schon ein bisschen offener auch bei Radio 1 im Programm und sagte:
Ich weiß, dass in vielen Redaktionsstuben genau diese Geschichten fertiggestellt sind und dass sie fertig auf Druckfreigabe warten.
Wenn es denn so wäre und auch das, was Christian Ströbele von den Grünen gesagt hat, dass man sich von der Bild-Zeitung so eigentlich gar nicht vorführen lassen darf.
Also die Bild-Zeitung hat nichts berichtet bisher über das, was Sie jetzt sagen. Ich will das auch nicht weiter traktieren. Mir wurde aus dem Springer Verlag gesagt, man hat das ausrecherchiert, da ist nichts dran, wir machen nichts.
Da geht es, dann muss man jetzt auch mal Klartext reden, um den Vorwurf, sie hätte in ihrem Vorleben, wie es immer so schön heißt, Bettina Wulff im Rotlichtmilieu gearbeitet. Wäre das aber geeignet, um so einen Bundespräsidenten tatsächlich zu erpressen, wenn sich das als wahr herausstellen würde?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich will darüber gar nicht reden.
Okay, dann aber vielleicht doch zu der Tatsache, dass Bundespräsident Wulff hier offenbar den Bogen überspannt hat. Kriegt man, um mit Stefan auszureden, tatsächlich die Pasta wieder in die Tube?
Ich glaube, er hat ein großes Problem. Er war jahrelang Darling der Bild-Zeitung. Er hat seine Scheidung, seine Hochzeit mit der Bild-Zeitung gedealt. Er hat sich hochschreiben lassen von der Bild-Zeitung und Matthias Döpfen hat mal gesagt, wer mit uns mit dem Fahrstuhl hochfällt, fällt auch wieder runter. Er dann, so wie es scheint, nach der Übernahme seines Amtes hier die Drähte zur Bild-Zeitung etwas eingeengt. Er hat wenige Interviews gegeben. Da muss irgendwas vorgefallen sein. Möglicherweise war die eine Seite eingeschnappt darüber, dass das passiert ist. Also er hat, glaube ich, gemerkt, dass so wie er in Hannover vielleicht mit der Presse gearbeitet hat, und wie in Hannover eine Medienlandschaft funktioniert, sie hier in Berlin nicht funktioniert. Und das hätte er eigentlich vorher wissen müssen. Er ist Medienprofi genug, auch schon vorher gewesen. Ich glaube, das war sein und ist sein kapitaler Fehler. Und ich sage nochmal, so menschlich verständlich es ist, aber ein Bundespräsident ruft nicht an.
Die letzte von Ihnen vielleicht eher Vermutung. Gibt es irgendeinen, der von dieser Geschichte profitiert letzten Endes? Oder ist das nur ein klägliches Einzelversagen eines Karrieristen, wenn man es so sagen kann, der nicht gelernt hat, vom Ministerpräsidentenamt zum Bundespräsidenten ohne Dellen rüber zu wechseln?
Also ich glaube, profitieren tut von der Sache keiner. Weder der Präsident, mit Sicherheit nicht, noch die Bild-Zeitung. Ich glaube, das Ganze ist mittlerweile ein unwürdiges Schauspiel. Bei der Bild-Zeitung kann man nur sagen, sie hat das, was Wulff gesagt hat, unterstützt nicht so ganz dezidiert das, was Bild-Zeitung behauptet hat. Also beide profitieren nicht davon. Ich finde es auch im Nachhinein nicht so aufregend und so besonders prickelnd, dass hier eine Zeitung auf einmal sozusagen der Richter über ganze Karrieren sein soll. Das hat Kai Diekmann ja bestritten, dass da ein Machtkampf da ist. Aber es ist bei allen, glaube ich, mittlerweile ein ungutes Gefühl. Es wird, glaube ich, auch, und da sehe ich auch eine Gefahr, Die Kaste, will ich es jetzt mal sagen, der Politiker wird durch die ganze Angelegenheit, auch durch die Art und Weise, wie Christian Wulff das gehandelt hat, wird beschädigt. Und da muss man sich, glaube ich, auch mal fragen, vielleicht auch als Präsident, ob man nicht doch mal Konsequenzen ziehen muss.
Der Journalist der ARD, Ulrich Deppendorf, und Leiter des Hauptstadtstudios der ARD in Berlin. Morgen ist natürlich wieder Bericht aus Berlin-Zeit. In der Moderation von Reinhard Becker geht es natürlich auch um Christian Wulff. Natürlich ist Kokain in keinem Zusammenhang mit irgendeinem Thema heute beim Radio 1 Medienmagazin vom 7. Januar 2012 zu sehen, sondern einfach nur mal so eine kurze, bewusstseinserweiternde Musik, die ich aber auch jetzt schon, JDK, bitte Entschuldigung, ein bisschen einkürzen muss. Wir haben sehr viel heute beizutragen. Das Jahr zwischen der letzten Sendung und jetzt war nicht gerade kurz. Aber seit dem 1. Januar ist ein Sender mit einem runden Jubiläum bedacht worden. Der Deutschlandfunk wurde 50. Man feierte nicht klassisch mit Streichquartett und feierlichen Reden, sondern mit einer internationalen Konferenz, die sehr gut dokumentiert wird und wurde auf der Seite im Internet dlf50.org. Ich konzentrierte mich in einem Gespräch mit dem derzeitigen Intendanten, der seit dem 1. April 2009 beide Sender leitet, Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur, Willi Stoll. Zunächst erstmal auf die Frage, weil er ja älter ist als der Deutschlandfunk, wie er ihn, den Deutschlandfunk, wahrgenommen hatte, als er noch nicht Intendant dieses Senders war.
Naja, der Deutschlandfunk war immer auch für mich, selbst als ich nicht im Deutschlandfunk gearbeitet habe oder im Deutschlandradio Kultur oder im Deutschlandradio, war immer ein Referenzprogramm. Und ich glaube wirklich, dass Deutschlandfunk ein für diese Gesellschaft außerordentlich relevantes Programm ist.
Aber nicht unumstritten gewesen in der Zeit des Kalten Krieges, auch eingebunden in natürlich Ideologien. Es gab tatsächlich auch den Schlagabtausch innerhalb des Kalten Krieges zwischen Deutschland Sender, dann später bestand er als Deutschland Radio Kultur innerhalb des Deutschland Sender Kulturs dann aufgegangen mit dem RIAS. Eine interessante Geschichte, ist die irgendwie noch bei Ihnen bewusst oder ist man doch eher in der Gegenwart und Zukunft verhaftet?
Naja, wir können stolz sein auf 50 Jahre Deutschlandfunk. Und diesen Schlagabtausch, das relativieren wir jetzt einmal. Der Deutschlandfunk ist sicher in den Jahrzehnten seiner Gründung gelegentlich nicht ohne Fehl gewesen. Aber dies war ein freier, unabhängiger Rundfunk. Niemals ohne politischen Einfluss. Das gibt es in dieser Welt nicht. Politischer Einfluss ist überall. Aber das war ein Rundfunk von freien, unabhängigen Journalisten, die mehr der Wahrheit verpflichtet waren als die armen Kollegen in der DDR, die berichten mussten, was man ihnen vorschrieb.
Merken Sie heute noch irgendetwas von den Begehrlichkeiten der Politik oder ist das eher weniger geworden in den letzten Jahren?
Ach, das wurde immer übertrieben. Und ich glaube auch, dass in Zeiten des Monopols der Öffentlich-Rechtlichen der Anspruch der Politik an die Öffentlich-Rechtlichen sehr viel stärker war als in heutigen Zeiten. Und dann am Ende, und da habe ich auch gute Erfahrungen mit Politik gemacht, die immer einen Anspruch hat an sie als Öffentlich-Rechtlichen. Wenn man steht in den entscheidenden Fragen, dann gut, dann kommt man auch damit zurecht.
Kommen Sie denn zurecht mit dem Budget zum Beispiel, das durch die neuen Rundfunkgebühren, die dann Rundfunkbeitrag heißen werden? Ich habe gehört, Ihnen fehlt dann doch Geld.
Ja, wir haben natürlich in der Umstellung dieses Gebührenmodells ab dem Januar 2013 auf die Haushaltsabgabe oder die Wohnungsabgabe. Wir wissen alle nicht, wie viel Geld dann wirklich uns zur Verfügung steht. Und wir prognostizieren mit den Kenntnissen, die wir jetzt haben, schon ein Defizit bis Ende 2016 von 43 Millionen. Aber wir wissen auch nicht wirklich, was die Einnahmen sind. Wir haben Einnahmen von 220 Millionen mit dem vergangenen Jahr. Und wir haben Kosten, die um etliche, ein paar Millionen drüber liegen. Aber wir haben Rücklagen. Wir gleichen das also aus. Das ist auch in Ordnung so. Aber wir sehen natürlich, dass die Kostenentwicklung, die Inflation, die Gehaltssteigerungen, die Kostensteigerungen, die liegen bei 2% etwa pro Jahr. Und wenn wir also keine weiteren Einnahmen erhalten, dann haben wir bis zum Ende der kommenden Gebührenperiode, die von 2013 bis 2016 reicht, ein kalkuliertes Defizit nach heutigen Kenntnissen von 43 Millionen. Aber wir wissen auch nicht wirklich, wie die Einnahmen sich entwickeln. Also ich würde da nicht so sehr drauf rumreiten. Wir sehen das jetzt, das ist eine konservative Rechnung. Und wir werden sehen, wie sich die Einnahmen wirklich entwickeln und dann wird man sehen, wie man dieses Problem löst.
Aber Sie werden jetzt natürlich nicht abwarten, sondern Sie werden ein Worst-Case-Szenario sicherlich im Kopf haben. Was würde das bedeuten? Welche Auswirkungen hat das fürs Programm? Man liest von Focus Online bis hin zu Sat und Kabel, dass Sie an eine Programmreform denken. Der Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur können nicht so bleiben wie bisher.
Es hat etwas mit Sparen zu tun, beziehungsweise mit der Ausrichtung darauf, dass unsere Einnahmen nicht so steigen werden wie in der Vergangenheit. Aber das, was Sie hören in unseren Programmen, das ist so wie beim Eisberg die Spitze. Unten drunter liegen erhebliche Kosten in der Organisation eines Senders, in der Verbreitung eines Senders, in der Produktion dieser Programme. Und wir sind jetzt dabei, uns sehr, sehr akribisch und ernsthaft die Fragen zu stellen, wie können wir in diesem, nennen wir das Ganze mal Servicebereich, wie können wir in dem Servicebereich zu einer noch höheren Wirtschaftlichkeit kommen, damit wir bei den Programmen nichts verändern müssen. Und ich bin da auch sehr zuversichtlich. Und die Frage ist, wie müssen wir unsere Programme auf die Zukunft vorbereiten und wie müssen wir sie so entwickeln, dass die Menschen sagen, ja, das ist es und das brauchen wir. Und das ist eine tägliche Herausforderung. Wir dürfen nicht selbstzufrieden sein.
Aber beantworten Sie doch gleich die Frage. Haben Sie schon Ideen? Man hört so zum Beispiel, dass Sie planen, das Nachtprogramm des Deutschlandfunks umzuprofilieren.
Ja. Wenn Sie heute die Spätprogramme, die Nachtprogramme hören, dann haben Sie bei den gehobenen Programmen Infoangebot, dann haben Sie Klassik in der ARD, wunderbar, dann haben Sie Klassik beim Deutschlandfunk und dann haben Sie E-Musik, also anspruchsvolle Musik in Deutschlandradio Kultur. Was fehlt, ist ein reines Wortprogramm. Und das wäre die Unterstreichung des Alleinstellungsmerkmales von Deutschlandfunk, wenn wir sagen, ja, wir machen auch in der Nacht Wort, damit es ein anderes Angebot für die Menschen gibt.
Das heißt aber nicht, dass zum Beispiel der Deutschlandfunk ein bundesweites Infoprogramm wird.
Nein, Infoprogramm. Infoprogramme machen andere. Wir sind kein Infoprogramm. Wir sind ein ganz, ganz seriöser, vielleicht sogar, ich kritisiere nicht die anderen, also in der ARD werden wunderbare Programme gemacht. Wir sind ein Programm, von dem man weiß, das ist die seriösen Nachrichten gibt. Wenn Sie uns einschalten im Deutschlandfunk, dann wissen Sie, Sie verpassen nichts. Aber gleichzeitig sind wir auch ein Programm, was ein besonderes Merkmal hat an der hintergründigen Aufarbeitung von Aktualität. Das ist vielleicht das Alleinstellungsmerkmal des Deutschlandfunks. Und das kann man unterstreichen, indem man hochwertige Informationshintergrundsendungen, Kultur und Politik in der Nacht auch noch einmal wiederholt.
Aber mit Musik am Tag, das bleibt.
Deutschlandfunk muss Musik anbieten. Es ist ein Vollprogramm. Es bietet auch Musik heute an. Und es wird weiterhin Musik anbieten. Sie können Deutschlandfunk nicht entkernen aus dieser Sache. Nur, wo wir die sozusagen Komplementarität, die Flottenstrategie unserer beiden Kernprogramme Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur ausrichten, dieser Frage werden wir nachgehen.
Auch ich muss ein bisschen Musik spielen. Das war Willi Stoll, der Intendant des Deutschlandradios. Der Deutschlandfunk feierte jetzt 50 Jahre.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und traditionell in zur ersten Januar-Ausgabe des Medienmagazins im Gespräch mit der Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Dagmar Rhein. Seit Anbeginn 2003 ist sie im Amt und danach folgend immer hier im Medienmagazin. Was manche so als Modewort bezeichnen, ist ja hier Kontinuität, Transparenz.
Das Interview.
Dagmar Rhein, das abgelaufene Jahr 2011, so scheint es zumindest, ist glimpflicher verlaufen, was die wirtschaftliche Situation betrifft, als noch vor einem Jahr an dieser Stelle vermutet. Auch 2012 weist nur einen geschätzten Fehlbetrag von 10,6 Millionen aus, wenn ich das richtig dem Wirtschaftsplan entnommen habe. Und auch damit ist man weit unter den Befürchtungen. Woran liegt das? Liegt es daran, dass man sich verschätzt hat oder dass man bewusst erstmal pessimistisch an die Situation herangegangen ist?
Weder noch. Die Gebühren sinken und sie sinken auch weiterhin, also die Einnahmen, nicht die Gebührenhöhe. Und wir haben aber von einem Abflachen dieser Kurve profitiert und tun das auch weiterhin. Das heißt, die Einnahmen sinken real, aber sie befinden sich nicht im Sturzflug. Und das war unser Glück und darüber freuen wir uns.
Wie sind Sie denn zufrieden mit dem umgesetzten Euro innerhalb des Programms? Also in manchen Anstalten verschwindet ja dann doch der Euro auch in der Verwaltung sehr üppig, sodass manche Anstalten jetzt aufwachen und sehen, dass sie da kräftig sparen müssen. Wie sieht's da beim RBB aus?
Ich rechte ungern mit anderen. Für den RBB indes kann ich sagen, wir sparen seit dem Tag unserer Gründung, dem 1. Mai 2003, wir können mit Fug und Recht unsere Strukturen sehr schlank schildern, aber ich mag auch nicht einen Gegensatz aufzutun zwischen Verwaltung und Programm. Wer im RBB arbeitet, arbeitet für das Programm. Denn die Mitarbeiter wollen auch in gut geheizten Büros sitzen und sie wünschen sich auch, dass die Ü-Wagen fahren. Das bedeutet, die einzelnen Abteilungen, die einzelnen Gewerke im Haus arbeiten alle dafür, dass wir unseren Daseinszweck erfüllen. Und der heißt, gutes Programm zu machen.
Für manch einen war überraschend, dass der Berlin-Marathon nicht mehr sozusagen in der Heimat des RBB verankert war. Waren das Sparmaßnahmen oder woran hat das gelegen?
In keiner Weise. Selbstverständlich wollten wir weiterhin den Berlin-Marathon übertragen. Wir wollen das auch zukünftig tun. Was wir nicht gewährleisten konnten, war eine Live-Übertragung im ersten deutschen Fernsehen. Das hat damit zu tun, dass immer mehr Marathonläufe in immer mehr großen deutschen Städten stattfinden, dass Berlin also sein Alleinstellungsmerkmal verloren hat. Die Veranstalter in Berlin waren nicht zufrieden damit, dass wir ihnen Berichterstattung in der Sportschau zusagen konnten, sowie eine üppige Live-Übertragung im RBB. Wir werden weiter verhandeln.
Wenn Sie zurückblicken auf das Jahr 2011, worüber haben Sie sich am meisten gefreut?
Es gab viele Dinge, die erfreulich waren. Ich möchte drei nennen. Für einen Sender wie den RBB ist es sehr wichtig, bei Großereignissen seine Live-Fähigkeit unter Beweis stellen zu können. Das, was die Kolleginnen und Kollegen geleistet haben, rund um den Papstbesuch, rund um die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und, man darf es gerne sagen, rund um die Hohenzollern-Hochzeit, rund um die IFA, das waren einfach große und ausgefeilte technisch-produktionelle Leistungen. Wenn Sie mich nach den Inhalten fragen, der Satire-Gipfel in seiner neuen Heimat Radialsystem gefällt mir sehr gut und ich bin eine Anhängerin von Michael Kesslers Expedition. Darüber habe ich mich sehr gefreut.
Ich will keinen Essig in den Wein kippen, aber gerade bei der Hohenzollern-Hochzeit gab es natürlich auch viel Kritik, begleitende Kritik, die gar nicht mal so sie den RBB betraf, sondern inwieweit haben solche Hochzeiten noch einen solch hohen öffentlichen Stellenwert, dass dafür Gebührengelder ausgegeben werden? Sie haben die Frage schon so beantwortet, dass der RBB natürlich umfangreich berichtet hat, aber nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass es da immer weniger Akzeptanz gibt, zumindest aus der Richtung der Medienpolitik und kritisch ARD-begleitenden Menschen?
Ach, ich habe mich darüber gewundert, dass die Leute so humorfrei sind. Warum sollen wir denn die Menschen unbedingt 24 Stunden am Tag lang erziehen? Warum sollen wir ihnen nicht etwas garantiert Ungefährliches bieten, was ihr Herz erfreut? Das war bei 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei der Hochzeit so. Und ich fand, die Kolleginnen und Kollegen haben das sehr schön gemacht. Das hatte nichts zu tun mit wir werden Herrn Platzek aus seinem Amt vertreiben und durch den Hohenzollernprinzen ersetzen, aber auch gar nichts.
Ein Wind aus ganz anderer Richtung wehte dem RBB entgegen, als bekannt wurde, dass die Jugendwelle Fritz mit der Sendung KenFM insofern polarisierte, als dass man dem Moderator der Sendung unterstellte, er würde Antisemitismus verbreiten. Das Vertragsverhältnis wurde gelöst, allerdings nicht aus diesem Grunde, sondern weil er mehrfach Regeln verletzt hat. Nun weiß ich auch, dass der Rundfunkrat darüber beraten hat. Wie ist nun nachträglich betrachtet Ihre Position, Frau Reim?
Ich bin zufrieden damit, dass der RBB gut überlegt gehandelt hat. Das bedeutet, es gab gegen Herrn Jepsen schwerwiegende Vorwürfe, Antisemitismus, Holocaustleugnung betreffend. Frau Notelle und die Kollegen haben sich damit sehr intensiv, sehr gründlich auseinandergesetzt und haben gesagt, diese Vorwürfe sind unberechtigt. Daraufhin konnte Herr Jepsen seine Sendung fortsetzen. Gleichwohl haben die Verantwortlichen mit ihm und seinen Rechtsanwälten intensiv darüber gesprochen, was die Leitplanken sind, innerhalb derer er sich zu bewegen hat wie jeder andere Mitarbeiter. Diese Leitplanken sind im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verankert in unseren Staatsverträgen. Er hat dies zugesagt und sich nicht daran gehalten. Dann gab es keine Alternative. Wir mussten uns von ihm trennen. Er war bei uns freier Mitarbeiter. Einen Vertrag beim RBB hatte er nicht.
Welche Fehler hat man im RBB gemacht, eventuell?
Die Fehler liegen vor der Zeit, in der wir Kenntnis bekamen von diesem mit wirrem Inhalt versehenen Mail. Die Fehler liegen darin, dass wir zu lange Herrn Jepsen das haben senden lassen, was er gesendet hat. Das hätte früher bemerkt und beendet werden müssen.
Überall, auch in der ARD natürlich, wo Entscheidungen getroffen werden, gibt es auch Fehlentscheidungen oder nicht kontrollierte Entscheidungen. Sie sind als Aufsichtsratschefin der DGETO jetzt auch in der Situation, über andere Bereiche der ARD zu richten. Welche Aufgabe haben Sie genau?
Das ist weniger die Aufgabe der Richterin, das ist sie gar nicht, sondern es geht zunächst einmal erst um Sachaufklärung. Was ist dort geschehen? Warum sind die Etats überzogen worden? Was hat nicht funktioniert? Und wie können wir die DGETO erneut zu dieser wichtigen Filmeinkaufs- und Produktionstochter der ARD machen, die sie ist und die sie auch künftig sein soll?
Aber die ARD befindet sich natürlich in einer sehr kritischen Öffentlichkeit. Das ist auch das gute Recht der Öffentlichkeit, denn sie bezahlt die Gebühren und später ab 2013, höchstwahrscheinlich nachdem nun das letzte Parlament zugestimmt hat, den Rundfunkbeitrag. Was sehen Sie denn als vordringlichste Aufgabe innerhalb des ARD-Verbunds, möglicherweise die Gebührenlegitimität besser im Bewusstsein zu verankern? Denn ich glaube, da gibt es auch viele Missverständnisse.
Es gibt nur eine Antwort. Wir können die Gebühr ausschließlich legitimieren durch Programm und daher durch Programmqualität. Wann immer wir die Programmqualität beschädigen, uns verwechselbar machen, sind wir angreif- und abschaffbar. Davon bin ich fest überzeugt. Die Gebühren gehören uns nicht. Wir bekommen sie vom Gebührenzahler. Das wird mit dem Beitrag genauso sein. Und er gibt sie uns, damit wir treuhänderisch und klug damit umgehen und sie einsetzen für gutes Programm.
Das ist das Stichwort 2012. Welches gute Programm wird der RBB veröffentlichen, präsentieren?
2012 ist das Friedrichjahr. Wir feiern seinen 300. Geburtstag mit einer sehr breiten Angebotspalette, von dem großen Dokudrama Friedrich, ein deutscher König, mit den Damen Thalbach, Anna und Katharina Thalbach. Wir begehen aber auch 100 Jahre Filmgeburtstag in Babelsberg. Und ich denke auch, dass Michael Kessler wieder auf Reisen gehen wird. Und selbstverständlich beschäftigen wir uns mit einem außergewöhnlich großen Umzug. Einmal Tegel, Schönefeld und nicht zurück. Das werden wir in ganz großer Form live begleiten.
So die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Dagmar Reim, hier im Medienmagazin. Wir switchen zum nächsten Sender, zu Arte.
Am Anfang war das Fernsehen. Und dann kam Arte.
Arte, le canal en deux langues, français ou allemand.
Ja, so klang das damals in den 90ern, als Arte noch relativ neu war. Der deutsch-französische Sender hat von Beginn an mit Akzeptanzproblemen zu kämpfen gehabt. Zwar sagen viele kulturinteressierte Zuschauer, dass sie Arte kennen, schätzen und schauen, jedoch sprechen die Quoten eine andere Sprache. 1% in Deutschland und 2% in Frankreich sind regelmäßige Zuschauer. Jedoch könnte man die Zahlen auch anders lesen und sie als einen gewissen Erfolg werten. Die Arte-Macher wollen dennoch mehr Zuschauer erreichen und mit einem neuen Programm Schema, das ab 7. Januar 2012, also ab heute, gilt. Dagegen regt sich Protest einiger Dokumentarfilmer aus Deutschland, die eine Verflachung befürchten und selbst das Arte-Programm mittelfristig auf Mainstream-Kurs sehen. Michael Mayer im Studio. Was verändert sich denn mit dem heutigen Tag im Arte-Programm?
Na, wenn man es jetzt floskelhaft sagen wollte, dann würde man sagen, also das Profil soll geschärft werden. Also es sind drei Gründe, warum jetzt das Programm sich verändert. Zum einen, weil die Konkurrenz der anderen Kanäle stärker geworden ist. Zum anderen, weil sich Arte thematisch noch stärker auf Europa und seine Kulturen ausrichten will. Und drittens soll auch das Tagesprogramm als Alternative zum zum Billigfernsehen der kommerziellen Kanäle also neu justiert werden. Aber die wichtigste Neuerung, was sich verändert, ist, dass nun jeder Abend unter einem bestimmten Motto stehen soll. Das hat mir der Arte-Programmdirektor Christoph Hauser erklärt.
Wir haben weiterhin den Dienstag-Themenabend, der journalistisch-investigativ ausgerichtet ist, und den Sonntag-Themenabend, der eher kulturell ausgerichtet ist. Wir nutzen auch an den anderen Abenden die Chance, uns stärker thematisch aufzustellen. Also am Montag beispielsweise ein ganzer Abend, der dem Kino regelmäßig gewidmet ist. Der Mittwoch ist dem Autorenfilm gewidmet etc. Also wir gehen weg von der Programmmischung, unterschiedliche Genres, unterschiedliche Themen, versuchen die ganzen Abende stärker thematisch auszurichten und hoffen, dass die Zuschauer dieses Programmschema einfach stärker merken, dass es für sie kenntlicher ist und auch wählbarer ist.
Das klingt erstmal jetzt nicht nach Konflikt oder so, aber es soll wohl einige Formulierungen in den Unterlagen zur Programmreform geben, die auf Widerspruch einiger Dokumentarfilmer gestoßen sind, die für Arte arbeiten. Worum geht es dabei?
Ja, in der Tat. Also es sind ein paar Formulierungen öffentlich geworden. Da sind so Formulierungen zu lesen. Also beispielsweise Kulturdoku am Sonntagnachmittag. Zitat, Monografien sind auf dem Sendeplatz nur gerechtfertigt, sofern es sich bei der Person um eine bedeutende Persönlichkeit des kulturellen Lebens handelt. Oder kann man jetzt sagen, na gut, also das soll jetzt nicht um irgendwelche Kulturfreaks gehen, sondern da soll es schon ein bisschen populärer zugehen. Ein anderes Zitat, was auch öffentlich geworden ist, der Sonntagabend richtet sich generell an ein Primetime-Publikum. Oder könnte man jetzt sagen, also so mancher Fernsehkritiker, den schüttelt es bestimmt bei solchen Formulierungen, aber allgemein muss man sicher sagen, Arte will populärer werden, will so ein bisschen so aus dieser allzu anspruchsvollen Ecke raus. Aber Programmdirektor Christoph Hauser hat mir gegenüber also das neue Schema verteidigt. Also es gehe nicht um Verflachung, sondern um eine frischere Umsetzung, also etwa neue Bildsprachen, also eine frischere visuelle Aufmachung, um damit einen leichteren Zugang zu schaffen.
Ich glaube, wir müssen einfach noch mal stärker deutlich machen, dass Kultur Spaß macht, dass unsere Aufgabe ist, Kultur zu vermitteln und dass unser Programm, wenn es dann auch genutzt wird, wirklich interessant ist. Und man muss auch sozusagen realistisch bleiben, wenn man sich im europäischen Vergleich die Kultursender anschaut, dann sehen Sie beispielsweise, dass BBC4, das Kulturflaggschiff der BBC, bei einem Marktanteil von 0,7% liegt. Also ich glaube, 1% ist offensichtlich die Marge, die man mobilisieren kann mit einem attraktiven Programm, was aber seine kulturelle Herkunft nicht verleugnet.
Also ich hatte nie das Gefühl, dass Arte eine neue Bildsprache braucht. Was befürchten denn nun die Dokumentarfilmer?
Na, man muss wissen, viele sind zusammengeschlossen in der AG Doc. Das ist so ein etwas konservativerer Verein, würde ich mal sagen. Also die befürchten, dass Arte unter Druck gerät, und zwar sowohl von der französischen wie von der deutschen Seite, weil doch viele Programme wiederverwertbar sein sollen, in zum Beispiel in den dritten Programmen der ARD oder auch in Frankreich. Und die AG Doc sagt nun, das habe Einfluss auf den Stil und die thematische Auswahl. Also wenn man es jetzt zugespitzt formulieren wollte, dann könnte man sagen, also Dritte Weltthemen zum Beispiel, die gingen kaum noch, denn die könne man eben nur schwer in anderen Programmen wiederholen, hat mir zumindest der Geschäftsführer der AG Doc, Thomas Frickel, erzählt.
Wenn Arte zunehmend die gleichen Programme in der gleichen Machart präsentiert, die man auch woanders zu sehen bekommt, zum Beispiel in den öffentlich-rechtlichen Programmen in Deutschland, aber auch in der Machart so gestrickt, dass sie für den internationalen Markt taugen, wo es ja einen bestimmten Kodex gibt, wie Dokumentationen auszusehen haben, wenn sie international zu vermarkten sein wollen. Dann entsteht vielleicht irgendwann eine Situation, wo die politische Seite, die ja die Finanzierung von Arte zur Verfügung stellen muss, sich fragt, braucht es denn eigentlich diesen zusätzlichen Kulturkanal, wenn der nur noch Programme hat, die man auch woanders sehen kann?
Ja, und Programmdirektor Christoph Hauser zieht sich den Schuh nicht an, hat er mir erzählt. Also noch immer 40% des Programms besteht aus Dokumentarfilmen, also deutsch-französisch, ne, ist klar. Und nicht alles habe jetzt unbedingt eine eigene unverkennbare Handschrift, gibt er zu. Aber dennoch bleibe Arte die erste Adresse für die Dokumentarfilme.
Ich glaube, was wir spüren, ist im Moment eine gewisse Verunsicherung der Produzentenlandschaft. Zum einen mit Blick auf die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Systems. Da ist irgendwie die Grenze des Wachstums erreicht. Das wird deutlich und das macht unruhig. Und die andere Verunsicherung, die ich spüre, ist, resultiert im Grunde aus der radikalen Veränderung der Medienlandschaft durch das Internet und letztlich dann auch durch die Herausforderung an die Dokumentarfilmer, dokumentarisches Arbeiten in diesem Kontext neu zu definieren.
Also mit anderen Worten, es geht um grundsätzlichere Fragen. Wird der lange Dokumentarfilm überhaupt noch Bestand haben? Und was heißt das für die Dokumentarfilmer, wenn sie von den Sendern manchmal nur noch ein Fünftel ihrer Produktionskosten bezahlt bekommen? Und auf die Fragen hat halt auch niemand so richtig eine Antwort. Aber man muss in dem Zusammenhang halt auch nochmal sagen, es gab ja auch die Debatte um die Talkshow-Schiene in der ARD, wo man die Dokumentarfilme auf unattraktive Plätze verwiesen hat oder zum Lückenfüller im Sommer degradiert hat. Also das sind alles jetzt grundsätzliche Fragen, wo ich aber auch eigentlich denke, dass Arte nicht unbedingt die erste Adresse ist, um da was zu kritisieren, sondern es geht eher ums Fernsehen insgesamt. Welche Rolle spielt der Dokumentarfilm im Fernsehen insgesamt noch?
Soweit also die Situation um Arte und der heute beginnenden Programmreform, vorgestellt von Michael Mayer hier im Radio 1 Medienmagazin. Und ich gebe Ihnen jetzt, weil wir doch sehr stark und streng in der Zeit sind, schon mal einen Tipp.
Radio 1, der Tipp.
Soweit der Zusammenschnitt der Live-Sendung vom 7. Januar 2012. Und mein Tipp wäre jetzt, falls Sie nicht sowieso schon zu den 11,5 Millionen gehörten, die die Sendung, das Interview mit Christian Wulff gesehen haben, hier noch dran zu bleiben. Sie hören also jetzt die Audiospur dieses Interviews am 4. Januar 2012 ausgestrahlt bei ARD und ZDF um 20.15 Uhr. Mit Ulrich Deppendorf und Bettina Schausten.
Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Bettina Schausten und ich begrüßen Sie zu einem Gespräch aus gegebenem Anlass mit dem Bundespräsidenten Christian Wulff, der ganz besonders in den letzten Tagen sehr heftig in die Kritik geraten ist.
So ist es. Und es gibt viele Fragen, Herr Bundespräsident. Schön, dass Sie hier ins Studio gekommen sind. Beginnen wir doch vielleicht einfach mal. Sie sind heute am ersten Tag wieder in Schloss Bellevue am Arbeitsplatz. Der Jahreswechsel liegt hinter Ihnen. Haben Sie in den letzten Tagen auch mal ernsthaft an Rücktritt gedacht?
Nein, denn ich hatte die ganzen Wochen über große Unterstützung von vielen Bürgerinnen und Bürgern, meiner Freunde, auch der Mitarbeiter. Ich nehme meine Verantwortung gerne wahr. Ich habe sie für 5 Jahre übernommen und ich möchte nach 5 Jahren eine Bilanz vorlegen, dass ich ein guter, erfolgreicher Bundespräsident war und mache das mit Freude und aus Überzeugung und weiß, dass ich nichts Unrechtes getan habe, aber nicht alles richtig war, was ich getan habe.
Waren Sie es bisher nicht? Ein guter Bundespräsident?
Doch, aber es wird ja im Moment gerade über die letzten Wochen gesprochen und da steht es in Abrede und man muss am Ende nach 5 Jahren bewerten und beurteilen. Ich glaube auch vor 3 Wochen über die ersten 1,5 Jahre wäre ein gutes Urteil rausgefallen.
Dann kommen wir jetzt mal zu den Kritikpunkten, die Ihnen vorgeworfen werden. Sie haben in den letzten Tagen, sind Sie besonders in die Kritik geraten wegen der Anrufe beim Chefredakteur der Bild-Zeitung Kai Diekmann und beim Vorstandsvorsitzenden des Springer-Konzerns Herrn Döpfner. Ihnen wird Verletzung des Grundrechts der Pressefreiheit vorgeworfen. Sie sollen auf dem Band, was in der Mailbox, beide Herren bedroht haben. Sie sprechen von Kriegsführen, von einem endgültigen Bruch. Ist sowas nicht unwürdig für einen Präsidenten, der eine kritische Berichterstattung auf diese Art und Weise verhindern will?
Der Anruf bei dem Chefredakteur der Bild-Zeitung war ein schwerer Fehler, der mir leid tut, für den ich mich entschuldige. Ich habe das auch so gleich nach Rückkehr aus dem Ausland persönlich getan, ist auch akzeptiert worden. Ich habe in der Erklärung vor Weihnachten mich ausdrücklich zum Recht der Presse- und Meinungsfreiheit bekannt und halte das für mein eigenes Amtsverständnis nicht vereinbar. Denn ich will natürlich besonnen, objektiv, neutral, mit Distanz als Bundespräsident agieren und ich möchte vor allem Respekt vor den Grundrechten, auch dem der Presse- und Meinungsfreiheit haben und habe offenkundig mich in dem Moment eher als Opfer gesehen, als denjenigen, der Bringschuld hat, gegenüber der Öffentlichkeit Transparenz herzustellen und auch berechtigte Fragen zu beantworten.
Aber besonnen haben Sie gerade genannt, wollen Sie agieren. Das ist aber kein Zeichen von Besonnenheit, wenn dann ein Präsident einfach zu einem Telefonhörer greift und einen Chefredakteur mehr oder weniger auf der Mailbox beschimpft.
Nein, ich muss mein Verhältnis zu den Medien herstellen, neu ordnen, anders mit den Medien umgehen, sie als Mittler stärker einbinden und anerkennen. Die haben eine wichtige Aufgabe in der Demokratie. Die Medien haben auch ihre Verantwortung, aber die müssen sie selber unter sich ausmachen. Vielleicht muss man die Situation auch menschlich verstehen, wenn man im Ausland ist, in 4 Ländern in 5 Tagen 10 Termine am Tag hat und erfährt, dass Dinge während dieser Zeit in Deutschland veröffentlicht werden sollen, wo man mit Unwahrheit in Verbindung gebracht wird, wo man also Vertrauensverlust erleidet. Dann muss man sich auch vor seine Familie stellen, wenn das Innerste nach außen gekehrt wird, private Dinge, ein Familienhausfinanzierung, wenn Freunde, die einen Kredit gegeben haben, in die Öffentlichkeit gezogen werden. Dann hat man Schutzfunktionen und man fühlt sich hilflos. Und ich habe dann gebeten, um einen Tag zu verschieben, die Veröffentlichung, damit man darüber reden kann, damit sie sachgemäß ausfallen kann. Und ich hatte vor meiner Auslandsreise nachdem in meinem Umfeld im Dorf recherchiert worden war von den Redakteuren, es ging um Korruption, das hat das ganze Dorf aufgeschreckt, den Vertrag offengelegt, die Bedingungen gezeigt und die private Kreditgeberin genannt und war dann doch erstaunt, dass während meines Auslandsaufenthaltes die Veröffentlichung erfolgen sollte. Trotzdem, das ist keine Entschuldigung, das ist auch keine ausreichende Erklärung, aber vielleicht der Impuls, der dazu geführt hat, das wiederum ist menschlich, aber man muss eben als Bundespräsident die Dinge so im Griff haben, dass einem das eben nicht passiert. Und trotzdem ist man Mensch und man macht Fehler.
Sagen Sie, an der Stelle haben Sie sich offenbar als Opfer gefühlt. Sie achten die Pressefreiheit. Was schon ein bisschen erstaunlich ist, dass ein Bundespräsident das betonen muss. Nun hat man aber das Gefühl, das ist vielleicht nur ein Lippenbekenntnis. Wir haben ja auch gehört, dass Sie vor einem halben Jahr einen Redakteur der Welt am Sonntag auch bereits im Schloss Bellevue, sagen wir mal, bearbeitet haben, dass er eine bestimmte Berichterstattung nicht bringt.
Wenn Sie die Erfahrung machen, dass privateste Dinge aus dem privatesten Bereich, zum Teil Jahrzehnte zurückliegend, aus einer schwierigen Kindheit, einer schwierigen Familie, öffentlich gemacht werden und Sie kurz vor Veröffentlichung mit den Fakten konfrontiert werden, dann ist es doch normal, dass man darum bittet, nochmal ein Gespräch zu führen. Und der Redakteur hat sich über die Gelegenheit gefreut, er hat mit mir gesprochen und es ist da nichts zurückgeblieben. Aber dass man die Möglichkeit hat, dort auch darüber ein Gespräch zu führen, ich glaube, das würden Sie doch genauso sehen, wenn solche Dinge, wie sie damals im Raum standen, dann in die Öffentlichkeit gebracht werden. Das heißt, ich musste ja auch einen Lernprozess machen. Ich bin vom Ministerpräsidenten zum Bundespräsidenten ja sehr schnell gekommen, ohne Karenzzeit, ohne Vorbereitungszeit. Das ging sehr schnell. Und ich bin aus Hannover nach Berlin gekommen. Und ich habe hier in Berlin, ja, aber trotzdem ist es noch was anderes, ob man als Ministerpräsident Akteur ist oder ob man als Staatsoberhaupt den präsidialen Anforderungen genügt.
Nochmal die Nachfrage. Können Sie jetzt glaubwürdig zum Beispiel die Pressefreiheit in anderen Ländern, zum Beispiel auch in Ungarn, verteidigen?
Ich habe das ja gerade getan, auch bei dieser Reise in der arabischen Welt und habe dort vor Studenten und Studentinnen gesagt, das ist schmerzhaft, das ist für die Betroffenen schmerzhaft, das kann für die Familien sehr schmerzhaft sein. Das ist eben auch dann der Preis der Popularität, der Bekanntheit, der Öffentlichkeit, dass man Dinge offenbaren muss, wo viele andere sagen, das würde ich doch niemals offenbaren. Ich möchte doch niemals, dass das über meine Stiefschwestern, Kinder, Verwandten, Geschichten in der Zeitung stehen. Und wir müssen auch aufpassen, dass überhaupt noch Menschen bereit sind, sich dieser Sache auch im Internet, wenn Sie da sehen, was da über meine Frau alles verbreitet wird an Fantasien, dann kann ich nur sagen, da müssen wir doch auch sehen, dass die Menschen noch bereit sind, sich der Öffentlichkeit zu stellen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Insofern ist das ein schwieriges Feld. Aber ich sage, ich habe einen Fehler gemacht aus innerer Überzeugung. Ich hatte nun über Weihnachten Zeit, diese Dinge auch zu reflektieren und räume diesen Fehler ein. Hatte ihn allerdings auch gleich nach Rückkehr in einer Entschuldigung gegenüber dem Chefredakteur zum Ausdruck
gebracht. Müsste aber nicht umso mehr für einen Bundespräsidenten, der eben die Grundrechte ja nun vertritt und zu achten hat, der Versuch, unliebsame Berichterstattung im Vorhinein zu verhindern, tabu sein?
Ich habe nicht versucht, sie zu verhindern. Ich habe darum gebeten, einen Tag abzuwarten und in der Berichterstattung aufzunehmen, dass ich den Vertrag offenbart habe, die private Kreditgeberin genannt habe und nicht zu berichten, man habe das recherchiert. Darüber gab es die Auseinandersetzung. Letztlich gibt es natürlich auch Persönlichkeitsrechte. Es gibt auch Menschenrechte selbst für Bundespräsidenten und auch deren Freunde, deren Angehörigen. Und ich möchte nicht Präsident in einem Land sein, wo sich jemand von Freunden kein Geld mehr leihen kann. Herr Bundespräsident, das will ich auch mal sagen, sollten wir auch im Blick behalten.
Ihre Glaubwürdigkeit hat ja vor allem deswegen Schaden genommen, dass Sie zwar immer vollständige Aufklärung in Ihren Fällen versprochen haben, die Fakten aber immer nur scheibchenweise herausgekommen sind und Sie nur scheibchenweise auf den Tisch gelegt haben. Warum diese Salamitaktik? Das war doch eigentlich auch unwürdig.
Wenn Sie 400 Fragen bekommen, wir haben inzwischen 400 Fragen durch die von mir beauftragten Anwälte. Ich habe ja Anwälte gebeten, weil das Ganze nicht in meiner Amtszeit spielt. Das ist alles vorher, geht zum Teil in die 70er Jahre zurück, die Fragen, die da kommen. Und deswegen die Anwälte beauftragt, nicht das Bundespräsidialamt damit beschäftigt. Die haben jetzt rund 400 Fragen beantwortet, alle sachgemäß, nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn Sie 400 scheibchenweise Fragen bekommen, wo Sie manchmal sich wirklich fragen müssen, was sich dahinter verbirgt, dann können Sie auch nur scheibchenweise antworten. Die Grunddaten der Finanzierung unseres Einfamilienhauses habe ich von Anfang an genannt. mit der privaten Finanzierung, mit der Geldmarktfinanzierung, mit der Umwandlung in langfristige Hypothekenfinanzierung. Alles ist erwähnt in der ersten Erklärung nach Rückkehr aus dem Ausland.
Aber am Anfang stand eine Auskunft an den Niedersächsischen Landtag, die, sagen wir mal, mindestens unvollständig war. Sie haben das eingeräumt, haben sich dafür auch entschuldigt. Aber warum haben Sie nicht von Anfang an klipp und klar gesagt, dass Herr Egon Gerkens auch in dieses Kreditgeschäft, an diesem Kreditgeschäft beteiligt war?
Ja, das ist ja nun langsam auch, finde ich jedenfalls, sehr, sehr klar. Frau Gerkens hat mir das angeboten, hat mir die 500.000 Euro zur Verfügung gestellt von ihrem Konto. Ich habe auf ihr Konto die Zinsen gezahlt und auf ihr Konto ist der Betrag von der Bank dann abgelöst.
Aber warum diese spitzfindige
Ich habe bereits am 15. Dezember gesagt, dass Herr Gerkens, der langjährige Freund ist seit Schulzeiten, väterlicher Freund, den ich seit 35 Jahren als Begleiter habe und der auch die Verbindung zur Bank hergestellt hat, was dann auch als Neuigkeit verkündet wurde. Im Landtag hätte ich sagen sollen, es ist zwar nicht nach Frau Gerkens gefragt, sondern nach Herrn Gerkens, seinen Firmen, seinen Unternehmungen. Da habe ich keine Beziehung. Aber ich räume hier ein, dass ich Beziehungen zu Frau Gerkens habe. Das hätte ich sagen sollen, wenn ich es heute nochmal entscheiden könnte von vornherein. Dann würde ich heute in dem Moment, wo ich das Haus kaufe, ein Interview geben und sagen, ich habe dieses Haus gekauft mit Hilfe von Freunden, die mir für die Anfangszeit und die Sanierung Geld zur Verfügung gestellt haben, ordentlich verzinst.
Warum haben Sie es denn nicht gesagt? Weil es Ihnen unangenehm war?
Ich glaube, man muss diese Situation
nicht in Ordnung?
In einer parlamentarischen Auseinandersetzung, wenn sozusagen die aufgebrachte Stimmung ist über ein Upgrade beim Urlaubsflug mit ihrer Familie und sie dann dort die Dinge einräumen, die sie nicht einräumen müssten, nicht eingeräumt habe, wo sie Urlaub gemacht haben zum Beispiel, und dann diese weitergehenden Fragen kommen, dann stehen sie immer unter der Abwägung, was ist privat, was ist öffentlich, was muss hier genannt werden und was geht nicht alle etwas an.
Ich glaube,
diese Erfahrung, dass man die Transparenz weitertreiben muss, die setzt auch neue Maßstäbe. Morgen früh werden meine Anwälte alles ins Internet einstellen. Dann kann jede Bürgerin, jeder Bürger jedes Detail zu diesen Abläufen sehen und bewertet sehen, auch rechtlich. Und ich glaube nicht, dass es das oft in der Vergangenheit gegeben hat. Und wenn es das in Zukunft immer gibt, wird das auch unsere Republik offenkundig auch zu mehr Transparenz positiv verändern.
Sie haben gerade die Bank erwähnt, die BW Bank in Baden-Württemberg. Herr Gerkens war es ja wohl auch, der dort für Sie ein gutes Wort eingelegt hat. Sie haben einen Privatkredit bekommen zu ungewöhnlich günstigen Bedingungen, über denen jeder normale Bürger ja nicht nur neidisch sein kann. Wie kam es zu diesen besonderen Konditionen und haben Sie eigentlich eine Sicherheit gegeben für Ihr Kredit?
Es sind ganz normale, übliche Konditionen. Das ist keine Immobilienfinanzierung, keine Hausfinanzierung, sondern es ist eine Kreditmarktbereitstellung, jeweils immer für 3 Monate. Und man muss es doch sehen, 2008 war die Bankenkrise, da wollte Frau Gerkens das Geld bei mir anlegen zu diesen Zinsen, weil in der Bankenwelt das so auch gar nicht ohne weiteres realisierbar war. Dann sind wir zur Bank gegangen auf Vermittlung von Herrn Gerkens. Die machen eine Bewertung der Sicherheiten, Steuererklärung, Doppelverdiener, Einkommensverhältnisse, keine sonstigen Kredite, 2 unbelastete Immobilien, also eine insgesamt 60% Finanzierung. Und dann bewerten die das Risiko. Und bei dieser Sicherheitenlage, die ich natürlich nachgewiesen habe mit all den Unterlagen, mit dem Sachverständigengutachten über das Haus, was sie haben anfertigen lassen, gibt es dann diesen Zinssatz angekoppelt an den Geldmarktzins. Das gesamte Zinsentwicklungsrisiko lag doch bei mir, habe ich doch getragen.
Wie sind Sie alle 3 Monate. Wie sind Sie eigentlich auf die BW Bank gekommen? Hat das etwas mit Ihrem Aufsichtsratsmitgliedschaft bei VW zu tun? Denn in der Zeit der Übernahme, also durch Porsche, da war die BW Bank ja in große Schwierigkeiten geraten.
Nach meiner Kenntnis nicht. Über Aufsichtsratsangelegenheiten darf ich ja nicht reden. Da kann nur der Aufsichtsratsvorsitzende reden. Wenn ich das richtig erinnere, hat die VW-Unternehmung mit allen Banken in Deutschland Kontakte. Das heißt, ich könnte als Aufsichtsrat von Volkswagen mit keiner Bank mehr überhaupt ein Geschäft machen. Wenn ich es richtig sehe, geht es da immer um die LBBW und nicht um die BW Bank. Und die BW Bank war Bank von Herrn Gerkens und hat gesagt, wir sind auch interessiert, uns die Sache bei Herrn Wulff anzugucken. Und sie haben dann dieses Geldmarktangebot gemacht. Das ist so, wie andere die Bedingungen auch haben. Die Sicherheitenlage hat das so hervorgebracht. Und dann haben wir es umgewandelt auf Empfehlung der BW Bank. Ja. Nach dem Motto, jetzt steigen die Zinsen. Und am 25.11. haben wir es umgewandelt, haben uns geeinigt. Die haben sich abgesichert an den Finanzmärkten für diesen Kredit. Und zum 16. Januar wird er jetzt umgewandelt in langfristige staatliches Darlehen. Mhm.
Am 15. Dezember bleiben wir an dem Punkt nochmal. War es so, dass Sie auch schon erklärt haben, dass Sie nun, wie Sie gesagt haben, inzwischen das Ganze in ein langfristiges Bankdarlehen festgeschrieben hätten? Und da ist wieder so ein Punkt, Herr Bundespräsident, dass man das Gefühl hat, Sie müssen auch zur Transparenz getrieben werden. Denn es gab bis dato eben noch keine Unterschriften. Sie haben den Eindruck erweckt, das ist längst alles schon in trockenen Tüchern gebracht. Aber das beginnt eben jetzt überhaupt erst am 16. Januar. Und auch das müssen dann erst Medien sozusagen Ihnen wieder nachweisen. Dadurch entsteht der Eindruck von scheibchenweiser Salamitaktik.
Ja, ich glaube, manchmal ist auch sozusagen die Suche, vielleicht auch von einem Misstrauen geprägt, was die Sachlage nicht rechtfertigt. Denn wenn Sie am 25. November sich geeinigt haben und die Bank das eingebucht hat, sich dafür abgesichert, dann ist der Vertrag geschlossen am 25.11. Dass der dann noch sozusagen vertraglich unterschrieben wird, die Bank mir das zuschickt, ich das zurückschicke, ist eine Durchführung, die aber gar nicht notwendig ist, weil ein mündlicher Vertragsschluss reichen würde. Es gilt auch Handschlagqualität in diesem Bereich, wenn man sich mit einer Bank verständigt.
Herr Bundespräsident, Sie haben, die einen sagen, es waren ziemliche Zinsvorteile, Sie sagen nein, aber es gibt auch teilweise unbezahlte Urlaube bei Industriellen. Kritiker werfen Ihnen da nun einen Verstoß gegen das niedersächsische Ministergesetz vor. Der SPD-parlamentarische Geschäftsführer Thomas Oppermann fordert Sie nun auf, diese Frage durch Sie selbst klären zu lassen. Werden Sie dem nachkommen?
Die Landesregierung wird dazu sich äußern und dann ist jedem freigestellt, den Staatsgerichtshof anzurufen. Es ist eindeutig kein Verstoß gegen das Ministergesetz, weil diese, wo ich gewohnt habe, in fast 10 Jahren, 6 Mal oder so, das sind Freunde, die ich aus Schulzeiten habe. Und wenn aus einem netten Menschen mit seiner Frau, die einen Süßwarenladen auf Norderney haben, ein Luxusferiendomizil wird, die ein Gästezimmer haben und wir in diesem Gästezimmer Urlaub machen, wo selbst dort noch vor der Tür Fotografen sozusagen dann sind, um die Familie im Urlaub zu fotografieren. Dann ist es so, dass wenn die bei uns in Berlin sind, wir keine Rechnung stellen für die benutzte Bettwäsche. Und wenn wir bei denen auf Norderney sind, die kenne ich seit dem 14. Lebensjahr.
Sie waren auch Gast bei einem Vorstandsvorsitzenden einer großen deutschen Versicherungsfirma.
Mit dem ich seit Jahren eng befreundet bin, der ausgeschieden ist, der heute sozusagen Pensionär ist. Und der gesagt hat, wenn Sie jetzt gerade die Scheidung geheim gehalten haben, die Hochzeit geheim gehalten haben und alle sozusagen Ihnen auf den Fersen
haben Sie kein Unrechtsbewusstsein gehabt, als Ministerpräsident einladen zu lassen bei Freunden?
Wenn man als Ministerpräsident keine Freunde mehr haben darf und wenn alle Politikerinnen und Politiker in Deutschland ab sofort nicht mehr bei Freunden übernachten dürfen, sondern wenn sie bei den Freunden im Gästezimmer übernachten, nach einer Rechnung verlangen müssen, dann verändert sich die Republik zum Negativen. Davon bin ich fest überzeugt. Und deswegen stehe ich zu diesen 6 Urlauben bei Freunden auf Norderney oder 5, 6 Tage dort in Italien oder 7 Tage. Bei Freunden, mit den Freunden zusammen zu kochen, zu frühstücken, im Gästezimmer zu schlafen. Da erhebe ich auch keine Rechnung, wenn mich die Freunde hier in Berlin besuchen. Mhm.
Aber da hätten Sie natürlich auch sagen können, ich gebe euch mal pro Nacht 150 Euro. Sowas, was spricht dagegen eigentlich?
Machen Sie das bei Ihren Freunden so? Dann unterscheidet Sie das von mir in dem Umgang mit den Freunden. Jetzt als Bundespräsident habe ich ja gesagt, war es ein Fehler, überhaupt bei einem Unternehmer zu übernachten.
Was sagen Sie eigentlich Ihren Beamten? Oder was sagen Sie den Beamten,
die, wenn Sie sowas machen würden, übernachten dürfen?
Nein, dass Sie bei, ich sag mal, möglichen Verhandlungspartnern, es gibt ja auch den Anschein,
es gibt
ja
auch den Anschein.
Was sagen Sie den Beamten, die da möglicherweise
Konsequenzen? Genau der Unterschied. Wenn es dienstliche Kontakte gibt, wenn es in Bezug auf das Amt geleistet wird, dann kommt es überhaupt nicht in Frage. Mhm. So ist genau die Regelung. Aber dies wird nicht in Bezug aufs Amt gemacht, denn ich bin in Norderney schon gewesen oder in Spanien, als ich noch gar nicht im Amt war. Ich kenne den Herrn Gerken, seit ich 14, 15, 16 bin. Den kannte mein Vater, der war mit dem eng befreundet. Und wenn man den seitdem kennt und den besucht hat und der uns besucht hat und man sich lebenlang begleitet, dann ist das nicht auf das Amt bezogen, sondern dann ist das eine private Beziehung, die auch Politikern möglich sein muss.
Wenn wir mal alles zusammennehmen, ist natürlich ein Problem auch, Herr Bundespräsident, dass Sie in der Vergangenheit allerhöchste Maßstäbe selbst an alles angelegt haben. Ich darf Sie einmal zitieren im Zusammenhang mit Johannes Rau, der damals mit einer Flugaffäre konfrontiert war. Es ging um die Flugbereitschaft der WestLB. Da haben Sie gesagt, es ist tragisch, dass Deutschland in dieser schwierigen Zeit keinen unbefangenen Bundespräsidenten hat, der seine Stimme mit Autorität erheben kann. Man findet noch viele andere entsprechend hochstehende Sätze von Ihnen. Haben Sie noch diese Unbefangenheit? Haben Sie noch Autorität jetzt?
Also wir müssen alle hohe Ansprüche haben, in dem Wissen, dass wir alle fehlbar sind. Und natürlich denkt man viel jetzt über die Bibelstelle nach. Derjenige, der ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und alle gingen bei dieser Steinigung. Weil allen klar wurde, also Vorsicht, wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, zeigen andere auf dich selbst. Insofern wird man auch lebensklüger. Und heute kann ich Johannes Rau besser verstehen, als ich ihn damals verstanden habe. Und man wird auch ein bisschen demütiger. Man wird lebensklüger und man muss aus eigenen Fehlern lernen. Und gerade die Glaubwürdigkeit, die man als Bundespräsident braucht, die wird man nur zurückerlangen, wenn man auch im Umgang mit seinen eigenen Fehlern Lernfortschritte unter Beweis stellt. Darauf wird es jetzt ankommen, gerade auch bei Diskussionen mit jungen Leuten. Wir machen in diesem Jahr einen Jugendtag zur Stärkung der Demokratie oder bei anderen Aktivitäten, dass man auch selber berichtet, wie schnell man sozusagen in der Frage sein kann, privat, beruflich, politisch, Verantwortung, Anscheinsverdacht, dass man hier einfach sich selbst vor sich selbst immer wieder Rechenschaft ablegen muss.
Haben Sie zusammengefasst nochmal gefragt, nicht durch Ihr Verhalten in den letzten Wochen das Amt des Bundespräsidenten schwer beschädigt?
Das Amt des Bundespräsidenten ist aus vielerlei Gründen in Deutschland schwieriger geworden. Und durch diese Art von Umgang mit den Dingen hat man dem Amt sicher nicht gedient. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sich durch eine ganze Reihe von Aktivitäten in der Amtszeit das Amt des Bundespräsidenten wieder gestärkt habe, dass es eine hohe Anerkennung genießt. Und ich bin geradezu überrascht, wie stark die Bürgerinnen und Bürger es von mir selbst auch erklärt, erläutert bekommen wollen und letztlich darauf setzen, dass ich Bundespräsident bleibe. Denn ich nehme meine Verantwortung wahr. Ich habe mich bewusst dafür entschieden und ich habe ein nachhaltiges Interesse an unserem Land, es voranzubringen. Und wir brauchen auch jetzt die Kraft, uns wieder um Politik zu kümmern in diesem Jahr, wenn dieses Jahr jetzt beginnt. Denn es kommen schwierige Aufgaben auf uns zu. Und da braucht es eben auch einen Bundespräsidenten, der sich diesen Aufgaben zuwenden kann.
Dann sind wir gespannt, was wir da hören. Können Sie denn garantieren, dass nicht noch etwas anderes nachkommt in der Affäre, über die wir jetzt sprechen?
Also bei 400 Fragen und wenn gefragt wird, was es zu essen gab bei Ihrer ersten Hochzeit und wer Ihre zweite bezahlt hat und ob Sie den Unterhalt für Ihre Mutter gezahlt haben. Und ich könnte jetzt 1000 Sachen mehr nennen und wer die Kleider für Ihre Frau bezahlt hat, welche geliehen waren, welche sozusagen als Geldwerter Vorteil versteuert werden. Dann kann ich nur sagen, ich gebe Ihnen gerne die 400 Fragen und 400 Antworten. Da ist jetzt etwas, was einen dann innerlich auch nach solchen drei Wochen irgendwo freimacht, dass man sagt, also jetzt ist wirklich alles von innen nach oben und umgekehrt gewendet. Und man muss sich dann auch fragen, ob nicht dann auch es irgendwann akzeptiert wird, dass auch ein Bundespräsident ein privates Leben haben darf.
Heißt das, Herr Christian Wulff, ein Bundespräsident auf Bewährung vorerst bleibt?
Die Begrifflichkeit finde ich völlig daneben, weil wir diesen Begriff kennen, wenn gegen Gesetze verstoßen wurde. Ich habe weder jetzt im Amt als Bundespräsident gegen irgendein Gesetz verstoßen, noch vorher. Es geht nicht um Rechtsverstöße, sondern es geht um Frage von Transparenz, von Darlegung, von Erklärung. Dazu nutze ich auch diese Gelegenheit, um zu erklären, was ist und was war. Aber wie gesagt, den Begriff der Bewährung halte ich für abwegig, sondern ich bin jetzt schweren Herausforderungen ausgesetzt, aber man muss eben auch wissen, dass man nicht gleich bei der ersten Herausforderung wegläuft, sondern dass man sich der Aufgabe stellt und auch weiß, wem es in der Küche zu heiß ist, der darf nicht Koch werden wollen, wie es Harry S. Truman gesagt hat. Und deswegen muss man offenkundig auch durch solche Bewährungsproben hindurch.
Vielen Dank, Herr Bundespräsident, für dieses Gespräch. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Hier jetzt noch einen schönen Abend in den Programmen von ZDF und ARD. Tschüss.
Tschüss.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anstellung zu ehren.